So, Offenbarung. Es geht also weiter in der Offenbarung. Ach nee, erstmal geht es weiter mit Guten Morgen. Dann kommen wir zur Offenbarung. Genau, wir machen weiter mit der Offenbarung, mit den Sendschreiben. Zwischendurch immer kleine Pausen. Diesmal geht es ein bisschen schneller. Heute und in 14 Tagen, da kommt das letzte Sendschreiben dran. Das kann man sich dann also auch, ohne nachzulesen, sich merken, so nach 2 Wochen. Das geht schon. Ja, also wenn ich nicht ganz so fix heute bin und irgendwie ihr das Gefühl habt, ich stehe neben mir, ich bin noch im Urlaubsmodus. Der ist noch nicht ganz umgeschaltet, denn um die Zeit, ja, haben wir eigentlich am Strand gelegen. Und ich war beim Kreuzworträtsel lösen. Und Dagi hat gelesen. Und die Sonne hat geschienen, ja. Aber das ist jetzt vorbei, das ist Geschichte, wir sind bei der Offenbarung. Ich lese jetzt als erstes mal den Text vor, der heute zugrunde liegt und mache dann einen Sprung zurück. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Und du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sie sind nichts, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird und über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Viel Verheißung, viel Versprechen in diesem Text, aber auch einige Sachen, die gesagt werden, die uns vielleicht nicht so toll erscheinen. Gehen wir mal zuallererst in die allererste Zeile. Da steht Philadelphia. Wenn man jetzt sich in der Bibel nicht so auskennt und hört den Begriff, das Wort Philadelphia, dann bestehen ja bestimmte Assoziationen in unserem Kopf. Bei mir ist das Erste, woran ich bei Philadelphia denke, na, wer weiß es, es geht um Essen, natürlich. Bei mir geht es ums Essen, aber nur in der konsequenten Treue zu mir, das esse ich nicht. Also Philadelphia, Käse, nix. Aber ich sehe es jeden Sonntag auf dem Frühstückstisch und samstags auch, denn genau das ist die Leib- und Magenspeise auf dem Brötchen meiner Frau. Also ich kriege kein Geld von Philadelphia. Also Käse, Genuss, Werbung. Einmal Philadelphia. Ja? Es gibt aber auch das andere Philadelphia für den Weltreisenden. Ja? Philadelphia, eine Stadt in Amerika, die 6. Stadt, die 2. an der Ostküste nach New York City. 1,5 Millionen Einwohner, das ist Stand 2014, wahrscheinlich hat sich das ein bisschen erhöht oder verringert, man weiß ja nicht, wer dort wegläuft, so aus Amerika. Das müsste man dann sehen. Auf jeden Fall eine große Stadt. Beides groß. Groß in Werbung, groß in Essen, groß in einer Stadt mit vielen Einwohnern. Aber nichts von alledem ist Philadelphia eigentlich gewesen. Philadelphia heißt heute Aleshia und liegt etwa 45 Kilometer von Sardes, südöstlich entfernt. Und schon Jahrhunderte vor der Gründung von Philadelphia durch Attalos II., Philadelphos von Pergamon im 2. Jahrhundert, gab es da eine kleine Siedlung, Kaletebus. Also das ist etwas, was nichts mit Größe zu tun hat. Philadelphia hat nichts mit Größe zu tun. Und Philadelphia war eine recht kleine Gemeinde in der Ursprünglichkeit in dieser Stadt. Es war eine kleine Gemeinde. Und der Schreiber sagt es ja auch, dass es eine kleine Gemeinde ist, und sie soll an etwas festhalten. Halte, was du hast, dass niemand dir deine Krone nimmt. Halte, was du hast, damit niemand dir deine Krone nimmt. Ja, was hat denn diese kleine Gemeinde? Sie hat keine großen finanziellen Möglichkeiten. Sie kann keine riesen Events ausrichten, keine großen Feiern, keine großen prachtvollen Gottesdienste. Sie wäre ungefähr so groß, ja, wenn Hemsbach noch in Berlin liegen würde. Also genauso groß von der Menge, vom Erscheinungsbild. Also eigentlich eine Gemeinde, auf die man nicht so schaut, an der man auch vorbeigeht. Denn dieses Gemeindehaus von außen ist ja nun nicht so, dass man sagen kann, oh, hier ist eine christliche Gemeinde drin. Ganz wichtig, ganz toll, das ist so ein extravagantes Haus, hier muss ich unbedingt mal rein. So wirkt ja unser Haus nicht, unser Gemeindehaus. Und ähnlich war das auch in Philadelphia. Es war ein kleines, schnuckliges, gemütliches Gemeindehaus. Und die sollten festhalten, was sie haben, damit niemand ihnen die Krone wegnimmt. Das heißt, sie haben etwas gehabt, was sie vor anderen Gemeinden auszeichnete. Denn sie hatten schon die Krone. Ihr Lebensstil und das, was in dieser Gemeinde gelebt und geglaubt wurde, war doch sehr eng an Jesus verbunden, mit Jesus verbunden. Sie hatten die Krone schon auf dem Haupt. Jetzt könnte man sagen, das ist genau das, was die kirchliche Doktrin früher gesagt hat. Ja, nichts verändern, alles so beibehalten, wie es ist, nichts Neues, damit ich alles so beibehalte, wie ich es habe und nichts Falsches machen kann. So ist es natürlich nicht gemeint. Das Leben entwickelt sich, das Leben geht weiter. Und damit ist nicht gemeint, dass ich keine Veränderung haben soll. Aber ich soll mich auf die Grundlagen beziehen. Das, was wichtig ist, nämlich auf Gottes Wort hören, auf seine Treue hören, auf seine Verheißungen hören. Wenn ich mich an das halte, dann bleibt die Krone auch bei mir. Und das ist nicht immer einfach. Du sollst nicht lügen. Schön ausgesprochen, wenn ich das sage. Du sollst nicht lügen. Also trifft das nicht für mich zu, sondern immer für den anderen. Wie oft liegen wir dort falsch? Kleine Notlügen in aller möglichen Formen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der einzige Gott. Handy, Fernsehen, wie schon öfter mal gesagt, mein Fußball. Es ist nicht so einfach in diesem Leben, sich an Gottes Wort zu halten und an seine Verheißungen zu halten und das, was er von uns möchte. Das war damals so und das ist heute nicht anders. Aber die in Philadelphia, die haben das scheinbar hingekriegt. Und Gott schickt ihnen auch welche, die sie versuchen werden, damit sie ganz einfach im Glauben treu bleiben, in dem, was sie schon haben. Bleibt da dran, lasst euch nicht aus der Reihe bringen. Es werden immer wieder welche kommen, die versuchen werden, euch vom rechten Weg abzubringen. Böse Wolf und Rotkäppchen, kennen wir ja, immer wieder, ja. Und so alt wie das Märchen ist, eigentlich müsste es das Rotkäppchen ja schon gelernt haben, aber es fällt immer wieder auf den bösen Wolf rein. Und egal, wer das erzählt, es passiert. Das Vertrauen auf Gott und sein Wort gibt der Gemeinde Kraft. Das Vertrauen auf Gott und sein Wort gibt der Gemeinde Kraft. Nicht die Mitgliederzahl gibt der Gemeinde Kraft. Nicht die Gemeindeleitung gibt der Gemeinde Kraft. Nicht die Prediger geben der Gemeinde Kraft. Das Vertrauen auf Gott und sein Wort, das ist der Schlüssel zur Kraft. Hier, wir lesen die Gebrauchsanweisung, hoffentlich täglich. Sie ist nicht für eine IKEA und ist auch nicht auf Chinesisch geschrieben, manchmal schwer verständlich. Aber wir haben sein Wort, wir können es verwenden. Also manchmal sieht die Bibel dann auch schon etwas mitgenommen aus. Vielleicht kann ich irgendwann mal eine Hülle dafür nehmen. Ich hätte aber auch eine mitbringen können, die hätte ausgesehen wie geleckt. Aber dann hätte ich wieder gesagt, in die hat er noch nicht einmal reingeguckt. Sein Wort, ganz wichtig, sein Vertrauen und sein Wort. Und die Gemeinde in Philadelphia scheint genau das gemacht zu haben. Das hat sie vor allen anderen Gemeinden ausgezeichnet. Die kleine, unscheinbare Gemeinde in Philadelphia hat genau das auf die Reihe bekommen. Kriegen wir das immer auf die Reihe? Verfallen wir manchmal in blinden Aktionismus oder hören wir auf das Wort Gottes, vertrauen wir dem Wort Gottes und handeln erst dann? Denn oft beten wir, Herr, gib uns Kraft, damit wir diese Aufgabe erledigen können. Am besten so viel Kraft, dass ich es alleine hinkriege. Was hat Gott, was hat der Schreiber zur Gemeinde in Laodicea gesagt? Ach, ich bin immer schon eine Woche, 14 Tage weiter in Philadelphia. Du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Du, und es ist kein Vorwurf, sondern du hast eine kleine Kraft. Und mit dieser kleinen Kraft kannst du ganz hervorragend arbeiten. Und diese kleine Kraft sollst du so einsetzen, dass sie zum Nutzen wird. Und du hast sie so eingesetzt, denn sie sollen ja an dem festhalten, was sie haben, damit sie ihre Krone nicht verlieren. Wie ist denn das mit der Kraft? Es ist schön, wenn ich Kraft habe. Das ist wirklich klasse. Wenn ich zu viel Kraft habe, werde ich übermütig. Oder wenn ich denke, ich habe zu viel Kraft, werde ich übermütig. Also ein praktisches Beispiel. Ein Kasten Bier trage ich problemlos. Jetzt werde ich übermütig, weil ich glaube, ich habe mehr Kraft. Ich nehme auch noch den zweiten. Und mit einmal fährt es mir ins Kreuz. Zu viel Kraft wird übermütig. Und wenn dann jemand noch meint, er hat mehr Kraft als alle anderen, dann wird er größenwahnsinnig. Ja? Die gibt es ja auch. Im Kleinen wie im Großen, ob mit Haaren oder einer blonden Locke, das ist vollkommen egal. Gott gibt genau die Kraft, die wir brauchen. Gott gibt seinen Menschen seine Kraft in einem klugen Maß. In einem klugen Maß. Vielleicht müssten wir unsere Gebete umstellen, nicht Gott gib mir Kraft oder gib mir mehr Kraft, sondern Gott, danke für die Kraft, die du mir gegeben hast, lass mich damit gut haushalten. Denn in dem Moment, wo ich Gott bitte, gib mir mehr Kraft, stelle ich ja das in Frage, was er mir vorher gegeben hat. Ich will noch mehr haben, noch mehr haben, noch mehr haben. Nein, nutze das, was du hast. Und ich habe kleine Kraft und meine Frau hat kleine Kraft. Und Oskar hat kleine Kraft, das ist schon dreimal kleine Kraft. Und wenn wir da machen, volle Kraft voraus, sieht das schon ganz anders aus, als wenn einer alleine losdüst. Kleine Kraft. Wir haben genau die Kraft, die Gott für uns zugedacht hat. Denn was passiert, wenn wir über unsere Kräfte hinaus arbeiten? Was passiert? Wir sind ausgebrannt. Wir sind fertig, wir fangen an zu maulen, es gibt Unfrieden und ich kann nicht mehr an dem festhalten, was ich habe, damit mir die Krone nicht abhanden kommt. Die kleine Kraft ist genau die Kraft, die Gott uns gegeben hat. Jedem nach seinem Maß. Und nur besondere, wirklich außergewöhnliche Menschen haben manchmal etwas mehr Kraft. Ich denke, die Jünger, die mit Jesu auf Wanderschaft waren, die haben kräftemäßig, was die Beine betrifft, ein bisschen mehr drauf gehabt als wir heutzutage. Denn wo die überall rumgelaufen sind, würden wir wahrscheinlich hinfahren. Eine kleine Kraft, die Gott seinen Gemeinden gibt und die etwas Großes bewegen können, auch nach Jahrhunderten, habe ich im Urlaub erlebt. Bethan Kuria wird wahrscheinlich den wenigsten etwas sagen. Alte Hauptstadt von Fuerteventura. Wir sind dort mit einem Cabrio Beetle dahin gefahren. Und ich hatte mir schon vorgenommen, die Kirche dort anzuschauen. Sie war am Reiseführer mit vermerkt Santa Maria. Wir kamen nach in dieses Bethan Kuria, ein Ort im Nirgendwo, Wüste drumherum. Ich war froh, dass eine asphaltierte Straße dorthin geführt hat. Auf jeden Fall sind wir dann in diesen Ortskern reingelaufen, der so erhalten wurde wie im 14. Jahrhundert und standen dann vor dieser Kirche. Erstmal eine geschnitzte Holztür. Ich frage mich, wo die dort das Holz dafür hergeholt haben, aber sie haben es da gehabt. Eine wundervoll, prachtvoll geschnitzte Holztür. Dann musste man Eintritt bezahlen. Also um eine Kirche reinzukommen, musste man Eintritt bezahlen. War noch vertretbar, 1,50 Euro. Wir sind dort reingegangen und als wir rein, ich weiß nicht warum, aber das ist ja, man kann davon halten, was man will, wir sind rein und alles andere ist raus. Also ich habe nicht gedroht, die sind von alleine rausgegangen. Wir waren alleine drin und die uns das Geld abgeknüpft hat im Eingangsbereich. Und als wir in die Kirche reingekommen sind, waren wir erschlagen von dem Zipfel der himmlischen Herrlichkeit in dieser Kirche. Mitten im Nirgendwo, man erwartet nichts, ein einfacher, schlichter Bau, weiß getüncht. Und man kommt dort rein und steht vor einem Altar. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir waren so ergriffen, wir haben uns dort hingesetzt und uns standen beide die Tränen in den Augen, weil wir gespürt haben, was Menschen getan haben aus der Verehrung für ihren Gott, mitten im Nirgendwo so etwas Herrliches zu schaffen. Eine wirklich kleine Gemeinde, aber eine himmlische Herrlichkeit, die dort ausströmte. Und die ganze Zeit, als wir in der Kirche waren, kam kein anderer rein. Gott hat dafür gesorgt, dass wir diese Herrlichkeit, diese kleine Kraft, die diese Menschen damals genutzt haben, dass wir sie spüren konnten. Und die am Eintritt für die Kirche, die hat uns nicht gestört. Die hat uns sitzen lassen. Und dann gehen wir raus und es kommt ein Ehepaar mit 3 Kindern. Die gehen zu der Tür, sehen, dass sie Eintritt bezahlen müssen und gehen wieder weg. So ist das mit Gottes Herrlichkeit. Dem einen erschließt er sie, dem anderen verschließt er sie. Auch das haben wir im Text gehört. Er hat den Schlüssel. Wenn du offen bist für Gottes Wort, wenn du offen bist für sein Vertrauen, dann gibt er dir genau die Kraft, die du brauchst, um Unsägliches zu schaffen. Kein Mensch hätte für möglich gehalten, dass diese verrückten Christen einmal eine Religion werden, die ganze Kontinente umspannt. Man hat von Anfang an versucht, diese paar verrückten Christen auszulöschen. Und es waren keine Übermenschen dabei. Alle mit kleiner Kraft. Und es ist nicht geschafft. Und es wird nicht geschafft werden. Und wenn Jesus dann sagt, du hast eine kleine Kraft und pass auf, was du machst, dass deine Krone nicht genommen wird, wenn der Schreiber das sagt und Jesus sagt dazu, ich komme bald, dann kann ich nur sagen, ja, tu das. Und ich will mir nicht anmaßen zu sagen, aber nicht am Montag, weil ich da diesen Termin habe und Dienstag ist auch nicht schlecht, da habe ich abends noch eine Versammlung. Mittwoch, naja, vielleicht. Sonntag gar nicht, da bin ich dran mit Predigen, das geht also nicht. Nein, es ist sein Wille und sein Bereich, wann er kommt. Und so wie er es geschafft hat, die Gemeinde in Philadelphia zu stärken, in ihrer kleinen Kraft groß werden zu lassen. So wie er es schafft, uns in unserer kleinen Kraft, dass wir es schaffen, aufeinander zuzugehen, dass wir unsere Kräfte bündeln, dass wir gemeinsam im Vertrauen auf sein Wort arbeiten können. So wie er das geschafft hat, so ist es auch gewiss, dass er wiederkommt. Und dessen sollten wir uns immer, immer bewusst sein. Jederzeit, wirklich jederzeit, kann er vor der Tür stehen. Er hatte damals gesagt, bald. Bald ist so ein vager Begriff. Wenn Kinder rufen, ich komme bald, dann kann man davon ausgehen, sie kommen nicht, wenn man nochmal nachfragt. Gleich ist ja noch schlimmer. Und wenn ich vom Fußball zurückkomme, ich komme bald, dann weiß der, es dauert auch noch ein bisschen. Aber wenn er sagt, ich komme bald, dann ist das Gewissheit. Es ist Gewissheit. Er wird kommen. Und er wird uns genau dahin führen, wie er es im Schreiben gesagt hat. Er wird seinen Namen vom neuen Jerusalem auf uns schreiben. Obwohl wir nur eine kleine Kraft haben, obwohl wir Stinktiere sind, auch untereinander. Aber wir halten treu an sein Wort. Wir wollen treu bleiben und werden die Krone auf unserem Haupt behalten. Mit unserer kleinen Kraft. Lasst uns die kleine Kraft so annehmen, wie sie ist. Denn Jesus wird kommen, nie zu spät, aber spätestens früh genug. Amen.